D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Und hier bereiten wir uns heute auf den Frühling vor. Wenn wir mal unsere Nasen in die Luft halten, dann können wir ihn ja schon riechen. Auf dem Kalender haben wir sogar schon seit 3 Tagen Frühling und ihr kennt es sicher mit den ersten Sonnenstrahlen da draußen und den ersten Krokussen, die sich durch die Erde schieben, kommen dann plötzlich auch die guten Vorsätze. Dieses Jahr wird alles anders auf dem Balkon oder auf der Fensterbank. Dieses Jahr soll es endlich Blumen geben, am besten auch noch Kräuter, Tomaten, Erdbeeren. Und damit es nicht bei den guten Vorsätzen bleibt, holen wir uns heute hier in der Redaktionskonferenz Rat und Hilfe bei den Pflanzenprofis. Ich höre euch schon sagen, aber ich habe keinen grünen Daumen. Das ist keine Ausrede. Sie wachsen nämlich trotzdem. Ihr werdet schon sehen. Ich bin Karline Thürow und wünsche einen schönen Mittwochabend.
D-Radio Wissen.
Hier wird die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen und heute ist hier alles noch grüner als sowieso schon. Wir bepflanzen heute nämlich unser Zuhause bzw. unsere Balkone. Auf meiner To-Do-Liste fürs Wochenende steht ja den Avocado-Baum umtopfen. Ich habe es letztes Jahr tatsächlich geschafft, aus einem Kern, einem Avocado-Kern, ein Bäumchen zu ziehen und das war sogar erstaunlich leicht. Ich habe trotzdem gemerkt oder gerade deswegen, ich habe schon sowas wie eine persönliche Beziehung aufgebaut zu diesem Bäumchen. Jeden Tag gucke ich nach, wie sehr es gewachsen ist, kraul die ganzen kleinen neuen Blätterchen, gebe ihm Wasser und freue mich, dass ich anscheinend doch sowas Ähnliches habe wie einen grünen Daumen. Mittlerweile ist das Bäumchen so groß, dass es dringend mehr Platz braucht und deswegen steht Umtopfen an. Soweit die Neuigkeiten von meinem Fensterbrett. Aber was habt ihr denn so zu erzählen für Pflanzengeschichten?
Mein Vater hatte eine Pflanze gefunden auf der Straße, die war schon halb tot. Er hat sie trotzdem mitgenommen und hat sie einfach ins Wasser getan, um zu gucken, was mit der Pflanze passiert. Wir haben alle gedacht, die Pflanze wird in 2-3 Tagen sterben und dann schmeißen wir sie einfach weg. Aber die Pflanze ist dann wirklich gewachsen. Sie ist so sehr gewachsen, dass sie mittlerweile unsere ganze Decke in der Wohnung einnimmt.
Als ich 16 war, hatte ich eine Cannabispflanze. Also ich und mein Kumpel. Und sein Vater war Gärtner und er hat uns die nötigen Düngerprodukte zur Verfügung gestellt und sein Fachwissen, damit wir wirklich den maximalen Ertrag daraus holen konnten. Also wir haben bei der Mutter zu Hause im Garten angebaut und ja, ihr war das eigentlich egal. Sie war eigentlich nur glücklich, dass wir dafür kein Geld ausgeben.
Das Olivenbäumchen hat auch eine ganz schöne Geschichte. Das kommt nämlich aus der Toskana und ist ein Demeter-Olivenbäumchen. Das habe ich von so einem Weingut geschenkt bekommen. Und zwar, wenn man da den Katalog beantragt, dann bekommt man so ein Riesenpaket geschickt mit so einem Setzling von einer Olive, die die selbst gezogen haben, damit man so ein bisschen Toskana-Feeling zu Hause haben kann. Das war nicht total süß und den habe ich eingepflanzt. Und der lebt echt ganz gut dafür, dass es hier so kalt ist. Der überwintert auch im Balkon.
Dann bin ich für 2 Monate nach Kanada geflogen und musste feststellen, dass ich diese Tomaten gar nicht ernten könnte und habe meine Mitbewohnerin und meinen Mitbewohner darum gebeten, sich um diese Pflanze zu kümmern. Und dann war aber eines Tages ein großer Sturm in Köln. Dann plötzlich fiel den beiden ein, oh scheiße, da ist ja Carlas Pflanze auf der Fensterbank. Und die Pflanze war eine Regenrinne. Dann ist eine große Nacht- und Nebelaktion entstanden, wo sich mein Mitbewohner eine Stirnlampe aufgesetzt hat und meine Mitbewohnerin an den Füßen aus dem Fenster gehangelt ist. Und sie hat dann mit einem Kleiderbügel meine Pflanze aus der Regenrinne befreit. Als ich zurückkam, waren die Tomaten leider nicht mehr gut, aber die Pflanze hat so halb überlebt.
Ich bin mit der Pflanze schon 16 Mal umgezogen. Sie war immer mein treuer Begleiter und sie stand immer auf meiner Fensterbank. Irgendwann kam meine beste Freundin und hat gefragt, Miguel, wie heißt die eigentlich? Die sprießt alle 2 Wochen neue Knospen aus der Erde. Und ja, die Knospen sahen halt aus wie Penisse. Und wir haben dann ganz, ganz viel griechisches und römisches Material gefunden, was uns alles nichts gesagt hat. Und irgendwann meinte dann ein Forumschreiber, sie heißt Pimmelchen. Und dann haben wir den Namen Pimmelchen auf den Topf eingravieren lassen und seitdem ist das unsere Pimmelchenpflanze.
Tja, ich habe sie bildlich vor mir. Auch eine schöne Möglichkeit, sein Zuhause zu begrünen. Unsere Reporterin Jill Blume, und sie heißt wirklich so, hat Pflanzengeschichten gesammelt. Und ihr merkt schon, Pflanzen macht Freude. Selbst wenn diese Pflanzen am Ende in der Dachrinne landen, sorgen sie für Abwechslung. Und wir hier in der Redaktionskonferenz, wir sorgen heute dafür, dass wir dieses Jahr alle was davon haben vom Pflanzenglück.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es geht ums Gärtnern heute in der Redaktionskonferenz. Dieses Jahr wird nämlich alles anders. Dieses Jahr wollen wir endlich, dass es grünt und blüht auf den Balkonen. Dafür holen wir uns Tipps von Profis und Hobbygärtnern hier bei dir Radio Wissen. Zum Beispiel von Dorothea Hohengarten. Und ja, auch die heißt wirklich so. Und ist eine der Mitbegründerinnen von Neuland e.V., einem Gemeinschaftsgarten in Köln. Was muss ich mir denn darunter vorstellen unter einem Gemeinschaftsgarten?
Ein Gemeinschaftsgarten ist ein Garten, in dem man nicht einzeln gärtnert, nur für sich, sondern mit anderen zusammen.
Hat da jeder sein eigenes Beet oder wird wirklich alles geteilt, was dort ist?
Also die letzten 3 Jahre haben wir es tatsächlich so gemacht, dass alle mehr oder weniger alles gemacht haben. Einzelne Leute hatten so ein bisschen ihre Projekte. Bei uns wird es in diesem Jahr ein bisschen anders werden. Wir werden auch individuelle Beete vergeben können. Also Leute haben ein Quadratmeter Beet für sich und versorgen gleichzeitig auch noch die Gemeinschaftsbeete mit. Mhm. Also in Form von solchen Beetinseln kann man Verantwortung übernehmen.
Wie groß muss man sich das Ganze denn vorstellen? Wie viele seid ihr?
Also wir sind so eine Gruppe im Moment, jetzt natürlich auch Winter, eine feste Gruppe von 15 bis 20 Leuten, die aber erfahrungsgemäß im Sommer dann größer wird. Sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, kommen die Leute aus den Löchern und auch bei uns in den Garten und wollen mitmachen. Und manche bleiben auch nur ein paar Wochen, solange sie Zeit haben, oder kommen nur einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und manche sind wirklich fest dabei und sind im Sommer dann auch jeden Nachmittag oder Abend im Garten.
Ist es so ein bisschen vergleichbar auch mit diesen Ackerparzellen, die man sozusagen mieten kann? Oder wie finanziert ihr das Ganze?
Also wir haben noch bis zum Sommer eine kleine, also eigentlich gar nicht so eine kleine, eine ganz große Förderung bekommen, die uns geholfen hat, jetzt so ein paar Anschaffungen auch zu machen in den letzten Jahren, zum Beispiel Geräte anzuschaffen.
Also die Stadt hat es dann gefördert?
Der Kölner Klimakreis, das ist ein Fördergremium. Mhm. Ja. Und und konnten zum Beispiel auch einen Gartenkoordinator beschäftigen, der jetzt bis zum Winter, dann ist die Stelle ausgelaufen, immer da war, um so ein bisschen die Gruppe am Laufen zu halten. Und seit diesem Jahr machen wir das alles selber als Gruppe und sind jetzt wieder so ein richtiger, ordentlicher Verein.
Jetzt haben wir ja gerade erst Anfang März. Ist es schon losgegangen bei euch dieses Jahr im Neuland?
Ja, wir stehen gerade so wirklich in den Startlöchern. Wir haben vor 2 Wochen, gab es in Köln, eine große Saatguttauschbörse. Da kamen ganz viele engagierte Organisationen und Gärtner zusammen aus Köln und haben untereinander ihr eigens vermehrtes Saatgut getauscht. Da findet man wirklich sehr seltene Sorten, die man sonst nicht auf dem Markt findet. Und die haben wir untereinander getauscht, sodass wir in unseren Gärten jeweils auch eine große Vielfalt haben.
Das klingt spannend. Was findet man da so in der Saatguttauschbörse, was ich im Gartencenter zum Beispiel nicht kaufen kann?
Also es gibt zum Beispiel eine Frau, die hat eine Organisation gegründet, die heißt Tomatenadel. Und die hat mehrere hundert verschiedene Tomatensorten.
Wow.
Die heißen dann Green Doctors oder Black Currant. Das sind zum Teil Wildtomaten, die überhaupt kein Dach über den Kopf brauchen, die dann so kleine, beerenartige, sehr aromatische Früchtchen bringen. Aber auch große, seltene Tomatensorten, die man so nirgendwo im Handel kaufen kann. Und das Besondere daran ist, sie sind eben samenfest. Das bedeutet, wenn man ordnungsgemäß Samen abnimmt von der reifen Frucht am Ende, die trocknet, dann kann man daraus im nächsten Jahr wieder seine eigenen Früchte gewinnen und ist dadurch unabhängig und muss nicht einkaufen gehen.
Wann seht ihr denn aus?
Wir fangen jetzt an. Also es gibt schon Gärtner bei uns, die auf ihrer Fensterbank angefangen haben, Paprikas und Chilis vorzuziehen, schon seit ein paar Wochen. Jetzt geht's mit den Tomaten los. Die Tomatensamen werden jetzt auf den Fensterbänken eingesät. Die brauchen Wärme, wie alle südlichen Pflanzen. Und abgedeckt durch Vlies fangen wir jetzt auch langsam an, draußen das erste Gemüse vorzuziehen.
Gibt es irgendwelche Gemüse, Kräuter, Pflanzen, Blumen, die dir besonders am Herzen liegen, die du immer selber gerne aussäst?
Ja, also da ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und auch im Gärtnern, was eigentlich keine gute Kombination ist.
Nee, das glaube ich.
Ist es für mich definitiv die Puffbohne oder die dicke Bohne. Das ist eigentlich so ein dicker Bohnenkern, der auch schon bei recht niedrigen Temperaturen jetzt in den Boden kann und der robust ist und der dann aus der Erde kommt. Und man hat schon in wenigen Wochen, ich glaube im Juni, dann die ersten Bohnen zu ernten und die schmecken einfach saulecker.
Wieso heißt die Puffbohne Puffbohne, frage ich mich an der Stelle.
Voll auf dem falschen Fuß erwischt, ich weiß es nicht.
Was kostet dann mit der Puffbohne?
Also wir haben ja zwischendurch bei uns im Garten dann auch so Schnippelpartys und Events beim letzten Puffbohnen-Event, an das ich mich erinnern kann, wurde daraus ein super leckerer Brotaufstrich gemacht. Da wurden die Bohnen klein gehackt, mit Knoblauch und frischen Tomaten angebraten und dann als Bruschetta-Aufstrich serviert mit eigenen Gartenkräutern. Ich glaube mit Oregano und Salbei.
Wie lange musst du dich jetzt trotz aller Ungeduld gedulden bis zur ersten Schnibbelparty? Wie lange dauert das?
Na, also ich glaube, bevor die Temperaturen nicht merklich wärmer sind und bevor wir auch unser eigenes erstes Gemüse ernten können, gehen wir noch nicht raus zum Schnibbeln. Aber was wir wohl machen werden, ist unseren Pizzaofen anschmeißen und da vielleicht schon mit den Kräutern, die überwintert haben, die erste Gartenpizza machen.
Sagt Dorothea Hohengarten vom Gemeinschaftsgarten Neuland in Köln. Wir plaudern gleich noch ein bisschen weiter und lassen uns von Dorothea dann auch mal ein paar Tipps für unseren eigenen Balkon geben.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen, ein Sender, bei dem man am laufenden Band was dazu lernt. Zum Beispiel, dass es eine leckere Bohne gibt, eine dicke Bohne, die Puffbohne heißt. Dorothea Hohengarten vom Kölner Gemeinschaftsgarten Neuland hat uns gerade davon erzählt. Sie hat uns erzählt, dass die Puffbohne eigentlich die perfekte Gemüsepflanze für Ungeduldige ist, weil sie nämlich so schnell wächst und so gut schmeckt. Dorothea ist keine gelernte Gärtnerin. Sie hat sich das alles mehr oder weniger selbst beigebracht. Heißt das, du bist eine von den Menschen, die den berühmten grünen Daumen haben?
Ich glaube, ich bin sehr demütig geworden. Also je tiefer man in das Thema Gärtnern einsteigt, desto mehr begreift man auch, dass man eigentlich gar nichts weiß. Es verästelt sich immer weiter. Alles kann immer sehr komplexer werden. Also wenn man allein mal anfängt, sich mit der Zusammenstellung von Erden für Pflanzkisten zu beschäftigen, wie wir das bei uns machen müssen. Was ist die richtige Zusammenstellung? Was brauchen Pflanzen, die in so einer unnatürlichen Umgebung eigentlich wie so einem Kübel gedeihen müssen? Dann merkt man, dass man eigentlich gar nichts weiß.
Aber, das klingt ja nicht so motivierend.
Nein, aber die andere Seite ist eben, dass man auch Spaß am Experimentieren haben kann. Und das ist auch manchmal super gut funktioniert. Ja? Mhm. Also eigentlich ist Gärtnern auch ein Experimentierfeld. Man muss einfach schauen, wie, unter welchen Umständen klappt es. Und man lernt sehr achtsam, die Natur zu beobachten und zu schauen, was braucht eigentlich eine Pflanze, um zu gedeihen. Und wenn man das gut beobachtet, dann ist es auch, glaube ich, eine sehr befriedigende Sache, eine erfolgreiche.
Gibt es irgendeinen Pflanzerfolg, auf den du besonders stolz bist?
Also ich freue mich jedes Jahr, wenn Erdbeeren auch im zweiten oder dritten Jahr noch gut gelingen. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so richtig stolz. Ich glaube, ich bin noch zu ehrgeizig. Zum Beispiel ist es mir persönlich noch nie gelungen, eine Möhre anzupflanzen. Was ganz Einfaches, gelingt ganz vielen Leuten, aber ich habe mit den Möhren immer Pech gehabt. Vielleicht
dafür,
dieses Jahr.
Dafür klappen die Puffbohnen. Ja. Machen wir doch mal so ein bisschen Gärtnern für Anfänger hier. Also wenn wir jetzt vielleicht auch gar keinen Garten haben, sondern nur einen Balkon oder auch ein Fensterbrett. Was können wir denn da jetzt im Frühling alles mitmachen? Was würdest du uns empfehlen?
Also ich würde jetzt schon anfangen, gewisse Pflanzen vorzuziehen. Ich würde mir Anzuchterde kaufen und dabei ganz definitiv darauf achten, torffreie Erde zu nehmen, überhaupt bei allen gärtnerischen Aktivitäten, weil die Verwendung, das Abstechen von Torf, was in Deutschland, aber auch massiv in Osteuropa passiert, ganz schlecht fürs Klima ist. Da werden wirklich CO2-bindende Gebiete zerstört. Wer mit Torf gärtnert, verursacht Klimaschäden, man muss es so sagen.
Ja. Aber die torffreie Erde bekomme ich auch problemlos, oder?
Zumindest die Baumärkte haben sich inzwischen darauf eingestellt und haben die auch im Angebot. In den Supermärkten würde ich einfach mal die Marktleitung fragen, ob sie das nicht ins Angebot aufnehmen können.
Was sind das für Blumen und Pflanzen, die ich jetzt schon anziehen muss?
Also wenn es dir um Gemüse geht, dann würde ich jetzt Tomaten, Sellerie, Blumenkohl, Brokkoli, Salate vorziehen. Man kann jetzt mit Kräutern anfangen, wie Basilikum, Lavendel, Salbei, Rosmarin, Majoran, Melisse.
Wow. Also eine ganze Menge. Und wie lange müssen diese ganzen Sachen dann drin stehen, bevor ich sie rausbringen kann?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein bisschen abwartet, bis es definitiv keinen Bodenfrost mehr draußen gibt. Aber man kann die auch draußen auf dem Balkon stehen lassen, aber dann gut abdecken, zum Beispiel durch Vlies, durch den Gartenvlies schützen vor der Kälte.
Kann ich die Sachen einfach alle auf jedes beliebige Fensterbrett stellen oder brauchen die schon explizit Sonne?
Also Sonne ist eigentlich der allerwichtigste Faktor. Ja, also Nordfenster wäre jetzt nicht geeignet. Da kriegen die jetzt noch nicht genug Sonne ab, um keimen zu können. Und deswegen wäre das, glaube ich, nicht so empfehlenswert.
Und wenn ich nur einen Nordbalkon habe, bin ich wahrscheinlich auch ausgeschmiert.
Dann würde ich noch warten. Dann würde ich jetzt im März wahrscheinlich noch nichts machen und mich dann im April, Mai auf die Suche nach Sorten machen, die auch weniger Licht brauchen. Es gibt bestimmt Sorten, die ich jetzt mir nicht aus dem Ärmel schütteln kann, aber zum Beispiel Walderdbeeren. Ja, wie der Name schon sagt, leben im Wald, wachsen im Wald, brauchen eigentlich nicht so viel Licht. Bestimmte Bohnensorten sind auch nicht unbedingt so die Pflanzen, die wahnsinnig viel Licht brauchen. Und es gibt eine Reihe von Zierpflanzen, von Blumen, die man verwenden kann.
Zum Beispiel?
Efeu.
Efeu.
Boah, langweilig. Jetzt es gibt auch bestimmt andere Sorten.
Gibt es besonders, also für die Leute, die sagen, die absolute Anfänger sind und die auch glauben, ich kenne so viele Leute, die glauben, dass sie einfach kein Glück haben mit Pflanzen. Gibt es besonders pflegeleichte Pflanzen, mit denen alle Glück haben werden?
Nee, aber das Internet und zum Beispiel auch die Neuland-Seite ist voller Tutorials, die einem zeigen, dass es wirklich nicht so schwierig ist. Ja. Die super einfachen Pflanzen, also Puffbohne?
Puffbohne.
Da muss man dann nur zwischendurch die Läuse abmachen. Nichts für Menschen, die sich davor ekeln. Mhm. Was wächst noch leicht? Radieschen. Ich glaube, Radieschen sind etwas, was jeder kann.
Hast du sonst noch irgendwelche Geheimtipps, die du uns verraten willst an dieser Stelle, die uns das Gärtnern erleichtern werden?
Gärtnern macht mehr Spaß in der Gemeinschaft, weil man sich austauschen kann und man ist nicht allein mit seinen Misserfolgen und man kann seine Erfolge teilen. Das wäre, glaube ich, das Geheimnis, was ich mitteilen würde.
Sagt Dorothea Hohengarten vom Gemeinschaftsgarten Neuland in Köln. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt wissen wir also, Radieschen und Puffbohnen kann eigentlich jeder.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Keep me alive, das ist ein Satz, den vielleicht auch die ein oder andere Pflanze uns flüstern würde, wenn sie denn flüstern könnte. Ihr die Radio Wissen, ihr hört die Redaktionskonferenz. Wir helfen euch heute zu einem frühlingshaft blühenden Zuhause. Pflanzen kann nämlich eigentlich jeder. Misserfolge gehören halt dazu, haben wir auch schon gelernt. Damit das mit dem Pflanzenglück aber dann doch so ein bisschen besser läuft, sollte natürlich jeder die Pflanzen finden, die auch zu ihm passen. Denn was nützt einem Primelhasser eine Primel, dem Gemüsegrinch, die Aubergine und dem Wochenendheimfahrer ein Geranienbeet, das ständig gegossen werden muss. Nicht so viel. Und deswegen hilft uns unsere Reporterin Anna Kohn jetzt hier mal bei der Wahl der neuen grünen Mitbewohner.
Achtung, Achtung! Dieser Beitrag enthält grobe Verallgemeinerungen und Stereotypen. Keine Pflanze wurde während der Produktion getötet oder gegossen.
Typ Nummer 1. Der Hipster.
Der Hipster lebt in einer stylischen Wohnung. Die ist bevorzugt Altbau, mit Parkett natürlich. Große Fenster sind da, die Pflanze kriegt also genug Licht. Seine Möbel sind vom Flohmarkt oder aus Europaletten, auf gar keinen Fall von IKEA. Und dazu sollte auch die Pflanze passen. Ein Einzelstück, ein Individuum, nix da Massenware. Viel Zeit möchte der Hipster allerdings nicht dafür aufwenden. Schließlich muss er in die ganzen angesagten Clubs. Also bloß nicht zu viel gießen müssen. Kriegt man alles hin, meint Fachmann Otto Müller, der in Köln ein Gartencenter hat.
Mein spontaner Gedanke wäre in der Hinsicht mal eine große Euphorbia. Euphorbia ist eine Kakteenart, die wie in den Westernfilmen diese Kakteen mit den Armen an den Seiten vor sich hin wächst, sehr langsam wächst, also auch in naher Zukunft keine Probleme von der Größenordnung für die Wohnung bietet.
Die muss man nicht viel gießen und auch nicht viel düngen, sagt Otto Müller. Perfekt. Und was müsste der Hipster für seinen neuen grünen Freund hinlegen? Das kommt darauf an, wie alt die Euphorbia ist, sagt Müller. Ab 20, 30 Euro gibt es solche Pflanzen. Die sind dann aber auch nur 30, 40 Zentimeter hoch.
Habe ich aber jetzt einen großen Raum, kann ich durchaus auch mit einer Euphorbia hinsetzen, die 1,50 Meter, 1,70 Meter hoch ist. Die dann natürlich schon bei 200, 300 Euro liegt. Aber ich sag mal, das ist ja eine Pflanze, die man jetzt nicht mal eben kauft, sondern das ist ja wie ein Kunstobjekt, wenn man sie in eine Wohnung stellt, die dann auch schon die Wirkung mit sich bringt. Also es ist nicht nur ein bisschen grün, sondern schon was Besonderes.
Kunst, da schlägt das Hipsterherz höher. Also, John Wayne Cactier für die Hipster-Fraktion.
Typ Nummer 2, die Gemütliche.
Lebt in der Stadt, aber vermisst die Natur schon ziemlich. Die Wohnung sollte schön grün sein, gerne viele Pflanzen, groß müssen sie nicht sein. Wenn sie blühen, wäre das natürlich noch besser. Ein bisschen Pflege wäre für die Gemütliche schon okay, aber bitte nicht zu aufwendig. Otto Müller empfiehlt Orchideen.
Also Orchideen sind überhaupt nicht mehr empfindlich. Man hat ja auch über die Jahre jetzt neue Züchtungen und die Phalaenopsis, das ist also die, die man jetzt im Prinzip überall sieht. Gibt es ja in Weiß, die gibt es in Rosa, die gibt es in den herrlichen Farben von den Blüten her. Und die wird hier nicht gegossen wie eine normale Topfpflanze von unten in ein Töpfchen rein, sondern sie hat ja diese Luftwurzeln, die wird eher besprüht und damit kommt die vollkommen aus.
Die Orchidee, fragiler Charme, dabei aber gar nicht so anspruchsvoll. Perfekt für die Wohnung der Gemütlichen. Fehlt nur noch ihr Balkon. Dort züchtet die Gemütliche schon Kräuter, aber Fachmann Otto Müller schlägt dazu zum Beispiel kleine Gehölze vor.
Es gibt Zwergkoniferen, es gibt Zwerglaubgehölze, es gibt sogar mittlerweile ganz kleine Zieräpfel, die dann im Sommer eine Frucht bilden, bis im Herbst eine Frucht drin haben. Und wie Weihnachtsschmuck dann in der Weihnachtszeit mit so goldgelben Äpfeln die Terrasse oder den Balkon verschönern.
Kleine Äpfel also. Kuschelig und heimelig. Perfekt für die Gemütliche.
Typ Nummer 3. Der Pflanzenflüsterer.
Pflanzen sind sein Hobby und das pflegt er. Mit Dünger und Gartenschere umhegt er seine Lieblinge, die was ganz Besonderes sein sollen. Zeit und Licht spielen keine Rolle. Für seine Schätzchen hat er beides. Dafür möchte der Pflanzenflüsterer aber auch keine 0815-Blume. Den grünen Daumen hat er und deshalb sucht er die Herausforderung. Die Lösung? Eine Bucanea, ein Elefantenfuß, eine Palme mit stabilem Stamm und vielen schmalen grünen Blättern.
Das sieht schon gut aus, sehr schön als Alleinpflanze. Ich denke mal, solche Sachen sitzen mir nicht auf die Fensterbank mit 10 anderen Blümchen, sondern die stehen ja dann solitär.
Für den Pflanzenflüsterer eignet sich aber auch der Zimmerbonsai. Gummibäume, die so gezüchtet wurden, dass sie mittlerweile aussehen wie japanische Bonsais. Die kleinen kosten 15 bis 20 Euro. Je nach Alter und Form kann der Preis aber bis zu 400 Euro hochgehen. Alle versorgt? Toll. Dann kommt hier noch ein letzter Tipp vom Fachmann.
Jede Pflanze hat ein Gesicht.
Also am besten in die Augen schauen. Dann sagt sie vielleicht, ob sie die richtige ist.
Anna Balkon-Kohn hat sich schlau gemacht, welche Pflanze zu wem passt. Ich glaube, ich würde die gemütlichen Äpfel nehmen oder den Elefantenfuß. Den habe ich nämlich gerade gegoogelt. Der sieht tatsächlich aus wie eine wie ein pflanzengewordener Springbrunnen. Wunderschön, den würde ich mir auf jeden Fall hinstellen in mein Wohnzimmer.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und sie wachsen trotzdem, heißt sie heute, unsere Redaktionskonferenz. Es geht ums Gärtnern bei uns, ums Gärtnern auf dem Balkon und zu Hause auf der Fensterbank. Und wer weiß, vielleicht ja auch im Büro, weil so ein Büro sieht ja schnell mal viel freundlicher aus, wenn zwischen den Schreibtischen und den Stühlen auch mal die ein oder andere Palme steht. Und bei uns in der Redaktion, genau da, wo wir diese Sendung vorbereiten, die Redaktionskonferenz, da wuchert eine Pflanze, die wir bislang ehrlich gesagt noch gar nicht identifizieren konnten. Nail al-Saidi ist jetzt hier bei mir im Studio. Du sitzt am Schreibtisch neben mir und da kratzt dich diese Pflanze ja fast am Kopf. Die hat nämlich eine ganz schön lange Antenne, die sie da so mitten in den Raum streckt.
Ja, also ich finde, die wird mir langsam ziemlich unheimlich. Sie kommt immer näher mit ihrer Antenne und ich finde ja nicht, dass sie so wie so eine Antenne aussieht. Also wenn ich jetzt von meinem Platz, vom Bildschirm einmal nach rechts rüber gucke, dann hat die sowas Geschwungenes. Dann sieht die Antenne schon mehr wie so eine Peitsche aus.
Ja, oder so eine Tentakel. Weil, wissen wir eigentlich, wie diese Pflanze da hinkommt? Wer hat die da hingestellt? Ralf, unser Chef?
Nee, ich habe mal rumgefragt in der Redaktion, aber konnte mir keiner sagen. Ich habe nur gehört, so, die soll schon vor uns hier gewesen sein.
Oh, ein altes Eisen.
Ja, also die Ilse, die hat auf jeden Fall Charakter. Und deswegen, jetzt habe ich schon verraten, ne? Wir haben ihr einen Namen gegeben, der Ilse. Ja? Und wir haben dann auf Facebook und Google Plus auch gefragt, was will uns die Ilse eigentlich da sagen mit ihrer Antenne oder dieser Pflanzenpeitsche? Und wir wollten auch von euch wissen, was sollen wir damit machen? Sollen wir es einfach wachsen lassen oder abschneiden? Und die Reaktionen, die waren überwältigend.
Allerdings, ich möchte ja fast sagen, Pflanzen sind die neuen Kätzchen. Also unsere Pflanze war wirklich ein Click-Hit. Aber nicht nur das, es gab auch unfassbar viele Kommentare.
Ja, sehr interessante Interpretationen. Zum Beispiel, Robert Kratsch glaubt, das ist eine UKW-Wurfantenne.
Also doch eine Antenne.
Ja, also das war schon mal ganz naheliegend. Clemens Gerd, der würde dem Ästchen gerne jeden Morgen die Hand geben und guten Tag sagen. Ich werde es morgen mal ausprobieren. Und Media Kitty von den Medienarbeitern meint dagegen, in Ilses botanischer Gebärde einen aggressiven Affekt erkannt zu haben. Sie schreibt, das ist ihr Stinkefinger, weil sie in der falschen Ecke steht. Also du siehst schon, ganz viel Anteilnahme für unsere Büropflanze Ilse. Die Mehrheit hat Ilse sofort ins Herz geschlossen. Die sorgt sich richtig um Ilses pflanzliches Wohlbefinden und die haben uns auch mit Tipps versorgt.
Ja, und da ist wirklich alles dabei von. Also wachsen lassen, sagen die einen, abschneiden, sagen die anderen und wieder andere sagen Schleifchen dran machen.
Ja, das sind schon mal sehr gute Hinweise gewesen, aber noch ein viel, viel wichtigerer war erstmal überhaupt zu wissen, um was für eine Blume es sich da bei Ilse handelt. Und Frau Tulpe und Tedded Fred, die haben uns geschrieben, dass Ilse eine Porzellanblume ist. Einmal in der Woche sollen wir die gute Ilse gießen und wenn die Blätter mal stark angestaubt sind, dann sollen wir die ganz vorsichtig sauber machen.
Okay, Porzellanblume ist jetzt schon mal besser als Plastikblume, würde ich sagen. Aber es klingt doch ziemlich zerbrechlich irgendwie, oder?
Ja, hört sich an wie so ein zartes Pflänzchen. Aber dann war ich doch sehr geschockt, was Frank Uhlich bei Google Plus schreibt. Sie, also unsere Ilse, sehnt sich nach einem Platz an der Sonne. Lange Triebe ohne Blätter, sogenannter Geilwuchs.
Geilwuchs, das heißt, sie ist in der Pubertät, die Ilse?
Ja, so ähnlich. Wenn Pflanzen in der Pubertät sind, dann ist, glaube ich, einfach mal Frühling angesagt. Also Geilwuchs ist jetzt nichts Versautes, sondern der entsteht durch Lichtmangel und deswegen streckt sie sich auch in Richtung Fenster aus.
Heißt was? Was machen wir jetzt mit ihr?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir verfahren sollen mit Ilse. Also näher an die Fensterbank stellen, das wäre eine Idee. Es gibt auch noch ein paar andere, radikalere Vorschläge, was wir mit Ilse machen sollten und ihrer Antenne. Henrik Warm, der meint, abschneiden klaut nur unnötig Energie und Nährstoffe. Ja, und was wir dann mit dem abgeschnittenen Ast, diesem Geilwuchs, machen könnten, dafür hatte David Stern auch schon eine prima Idee. Austrocknen lassen und dann rauchen. Es ist eine Radiopflanze, die euch zeigen wird, wie Rundfunk geht.
So weit kommt's noch. Also, dass wir Ilses Antenne rauchen, ich glaube, das knicken wir, oder?
Nee, also wenn, noch nicht. Ne? Denn Regina Richt, die hat uns noch einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Bloß nicht abschneiden. Sie bekommt wunderschöne kleine weiße rosa Blütenrispen. Eine kleine Rankenhilfe, wie heißt das Ding?
Rankhilfe.
Eine kleine Rankhilfe, so heißen die Teile, die man da irgendwie so ransteckt, damit die sich da so drumherum winden kann, die kann helfen, damit die gute Ilse uns da mit ihrer Antenne nicht abbricht. Und Frau Tulp hat auch noch ein Bild gepostet, wie Ilse dann später mal in Blüte aussehen wird. Ich würde sagen, wie eine Prinzessin mit rosa Blüten, die so aussehen wie kandierte Zimtsterne. Sehr
toll.
Lecker.
Wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit gekommen ist. Dann posten wir wieder ein Bild, oder nein?
Ja, oder wir lassen uns auspeitschen.
An dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise. Jetzt wissen wir also, was wir mit Ilse, unserer Büropflanze und ihrem Geilwuchs so machen müssen und ja, auch was uns später mal blühen wird.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben ganz schöne Frühlingsgefühle heute und bereiten uns aufs Gärtnern vor. Der Balkon, der wäre jetzt schon mal begrünt, zumindest in Gedanken. Jetzt gibt es aber bestimmt noch eine Menge Leute, die sagen, Moment mal, ich habe ja gar keinen Balkon, beziehungsweise habe ich zwar einen, dafür habe ich aber auch Mitbewohner, die den ganzen Balkon mit Bierkästen vollgestellt haben und sich der Gartenpracht standhaft verweigern. Auch auf diesen Fall sind wir aber vorbereitet und empfehlen Indoor-Gärtnern. Auch das ist eigentlich ganz einfach. Das Netz ist voll mit Tipps und Tutorials, die uns beim Gärtnern ohne Garten und Balkon helfen. Und wenn man da mal anfängt zu suchen, dann merkt man schnell, Indoor Gardening mausert sich gerade tatsächlich zum weltweiten Trend. Miriam Sanderbart hat für uns mal YouTube durchkämmt.
Hallo ihr Lieben, ich möchte euch halt zeigen, eine Möglichkeit, wie man auch auf kleinem Raum Gemüse anbauen kann.
Zu Hause anbauen. Wer danach sucht, der landet zuerst beim Thema Hanf. Doch auch viel legalere Kräuter, Pflanzen und sogar Gemüse gedeihen daheim. Und auch Einsteiger können schnell erste Erfolge feiern, zum Beispiel mit Kresse. Auf ein Stück Küchenpapier oder Watte gibt man einfach Wasser und Kressesamen. Die gibt's im Bioladen für 69 Cent. Das Ganze kommt aufs Fensterbrett. Da haben die Samen mehr Licht und gleichzeitig auch Wärme von der Heizung darunter. Ein paar Tage muss man warten, dann sprießen die kleinen Pflänzchen und fertig sind Brotbelag oder Salattopping. Auf der Fensterbank geht aber noch mehr, erklärt Andreas Ring alias Kleigarfo auf YouTube.
Mit Essstäbchen und einem Eierkarton kann man ganz einfach ein Gewächshaus für die Fensterbank zum Vorziehen von Pflanzen basteln. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt.
Gewächshausbau aus Eierkartons, in denen Essstäbchen stecken, die ein Dach aus Klarsichtfolie tragen. Aus Alltagsmaterialien entsteht so ein ideales Mikroklima für kleine Pflanzensetzlinge.
Empfehlenswert ist halt nur, dass man ein Tablett oder einen Teller drunter stellt, weil es mit der Zeit halt doch das Gießwasser durchsuppt und den Eierkarton aufweicht. Aber es hat den Vorteil, es kostet nichts. Und wenn man fertig ist, nach dem Anziehen der Pflanzen, kann man es ganz einfach in der Biotonne entsorgen.
Wer zu Hause gärtnert, der setzt gern auf einfallsreiche Konstruktionen aus wiederverwertbaren Materialien. Das spart Geld und Platz. Ein besonders beliebter Heimgärtnertrick ist das Fenstergärtnern. Dabei werden Plastikflaschen umfunktioniert und als Pflanzenbehälter an langen Bändern untereinander ins Fenster gehangen.
Und zwar habe ich hier so eine Orangensaftflasche und schneide die erstmal zurecht.
Die Bauerngartenfee schneidet auf YouTube Plastikflaschen in der Mitte quer auseinander und steckt die zwei Hälften dann ineinander. Die bisherige Trinköffnung zeigt jetzt nach unten und dient so als Wasserstandsanzeiger für den neuen Blumentopf. Denn der wird durch ein seitliches Loch mit Wasser gefüllt.
Es ist einfach wichtig, dass der Wasserfluss nicht unterbrochen wird. Dass das immer Wasser ziehen kann, weil sobald die Erde oben austrocknet, funktioniert das Ganze nicht mehr, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. Aber es hat eben den unschätzbaren Vorteil, dass man wirklich nur alle paar Tage zu gießen braucht.
Andere züchten Kartoffeln auf der Fensterbank in einem Jutebeutel voller Erde. Alte, schon ausgetriebene Kartoffeln werden zwischen mehreren Lagen Erde verteilt und vermehren sich mit Erfolg.
Der Clou an dieser Methode ist nämlich, dass die Kartoffelknollen auf verschiedenen Ebenen wachsen. Und wenn ihr Glück habt, ist der Sack nachher voller Kartoffeln.
Es gibt auch YouTube-Videos, die erklären, dass man Pflanzen im Badezimmer wegen der hohen Luftfeuchtigkeit kaum gießen muss. Oder wie es am besten läuft mit der Tomatenzucht im Wohnzimmer.
Aber wie gesagt, die Tomaten, die werden bald wieder blühen, weil die denken, oh, es ist ja schon Sommer.
Zu Hause ist immer Sommer. Und die beliebteste Indoor-Pflanze hierzulande, das ist zweifellos das Basilikum. Warum gehen die gekauften Pflanzen aber immer so schnell ein? Viel Licht, nicht allzu viel Wasser, außerdem besser ganze Triebe statt einzelner Blätter ernten. So soll man umgehen mit gekauftem Basilikum. Aber YouTube-Bloggerin Kishali sieht ein Problem.
Dann sehen wir uns mal einen normalen Topf an, den man für 1 bis 2 Euro im Supermarkt kriegen kann. Wenn man da jetzt die Pflanzen auseinander nimmt und wirklich jede einzeln hat, dann sieht das nämlich nachher so aus. Und wie ihr seht, seht ihr verdammt viele Pflanzen. Und das ist auch der Grund, warum das nichts wird.
Supermarkt-Basilikum-Pflanzen haben es immer zu eng. Kishali empfiehlt deswegen, Basilikum in einem länglichen Blumenkasten selbst auszusehen, mit genügend Abstand zwischen den Pflanzen.
Und wenn man das gemacht hat, gelingt Basilikum eigentlich auch schon. Der wächst dann richtig, richtig gut und ist auch viel robuster.
Also gewusst wie, dann wuchert das Grün auch indoor. Im Netz wuchern zumindest schon mal die Tipps und Tutorials für Wohnungsgärtner.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es braucht nicht viel Platz, um zu gärtnern. Es braucht auch gar nicht unbedingt einen grünen Daumen. Ich höre jetzt aber ehrlich gesagt immer noch ein paar Leute meckern, die sagen, ja, wäre schon schön, ein paar Blumen um sich zu haben, aber Pflanzen ist halt einfach nicht so mein Ding. Fair enough. Das Gute ist, man muss Pflanzen und Blumen auch gar nicht unbedingt pflanzen. Man kann sie ja auch einfach anziehen. Florale Prints, also Blumen auf den Klamotten, sind in diesem Jahr schwer angesagt, und zwar bei Frauen und bei Männern. Und was was uns da genau blüht in der Modesaison. Darum hat sich Neil Al-Saidi heute aus der D-Radio Wissen Redaktion gekümmert. Neil, erzähl mal, was kommt da auf uns zu?
Ja, genau diese Frage habe ich erstmal Astrid Rudolph gestellt. Sie leitet in Bonn die Fashion Style Academy. Und ich kann dich schon mal warnen, du wirst bald so rumlaufen wie deine Mutter früher.
In der neuen Kollektion ist es ja so, dass der Hippie-Look ganz, ganz stark kommt. Und mit dem Hippie-Look verbunden sind natürlich Blumenmuster. Also es kommen wirklich richtige Hippie-Blusen, wirklich weite, leichte, längere Blusen mit Blumenmuster drauf. Es kommen Hippie-Kleider, lange Kleider mit Blumen. Es kommen aber sogar aber auch Blumenkränze für das Haar. Also was sonst, sage ich mal, als Blumenkranz immer nur im Oktoberfest getragen wird, wird jetzt im Allgemeinen im Sommer auch viel von den jungen Frauen getragen.
Oh, das hört sich ziemlich bunt an, muss ich sagen.
Ah, du freust dich schon, oder? Ja.
Total, du siehst ja, wie bunt ich hier rumlaufe in meinem schwarzen Pulli und meiner dunklen Jeans.
Ja, du wirst noch bunter werden in diesem Jahr. Aber Blüten und Blumenmuster, die passen sich zumindest der Saison dann auch an.
Also die Farben auf dem Design, das sieht man natürlich schon sehr deutlich, dass man im Sommer oder im Frühjahr sehr kräftige Farben nimmt. Im Sommer kommen sehr viel Pastelltöne und wir haben zum Herbst hin natürlich wieder wirklich solche Farben wie Curry, wie Weinrot, wie Grüntöne, alles was so aus der Natur ist, die eben so aussehen wie der Herbstwald. Die Blumenmuster da drauf bleiben die gleichen, nur die Farben ändern sich.
Okay, das klingt bis hierher alles ziemlich wie ein Hippie-Revival. Was will uns das sagen, Bonne, theoretisch? Heißt das, kann man darin sowas Psychologisches ablesen, dass wir uns alle gerade wieder nach Frieden sehen zum Beispiel?
Es sieht schon so danach aus. Danach habe ich auch Astrid Rudolph gefragt, gerade jetzt im Hinblick so Konflikte in der Ostukraine, im Nahen Osten, in Syrien, im Irak. Aber da hat mich Astrid Rudolph dann enttäuschen müssen. Politische Mode, sowas gibt's heutzutage einfach nicht mehr. Wie in den 80ern mit den Punks oder eben früher, Ende 60er, 70er mit Hippies, die Blumen getragen haben und auch gerne mal eine Blume in den einen Gewehrlauf gesteckt haben.
Das hat man heute mit Mode nicht mehr, sondern heute steckt dahinter einfach eine geschäftliche Maschinerie, die möglichst viel verkaufen will und ganz klar irgendwelche Sachen wieder rausholt, weil ganz ehrlich, es kann keiner mehr in der Mode was erfinden. Man kann kein Minirock, kein Maxirock, kein Midirock mehr erfinden. Es hat alles schon gegeben. Also kann ich nur Epochen oder Jahrzehnte wieder aufleben lassen. Dass ein wirklicher politischer Gedanke dahinter steht, also das habe ich in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich nicht mehr erlebt.
Also Blumenmode ist ein Geschäft. Wir haben vorhin schon gesagt, die Blumen kommen zurück, sowohl für Frauen als auch für Männer. Wie sieht es bei den Männern aus?
Ja, auch wir werden im Sommer mit Blumen beschmückt, teilweise auch sogar richtig hippiemäßig. Da geht einfach kein Weg dran vorbei, so hat mir das Torlife Gries Neger gesagt von der Zeitschrift In Style Man.
Es ist alles sehr bunt und sehr viel. Es ist ein relativ großes Thema, aber man kann von Kopf bis Fuß sagen, dass da alles in Printmustern existiert, von Caps, Schuhen, Hemden, diese Kurzarmhemden, wie man sie von Tom Selleck noch kennt, T-Shirts, Hosen, weite Hosen, Shorts, Blousonjacken. Also man kann da wirklich, ist da freie Wahl.
Hammer, das stell ich mir ganz schön vor. Hört sich so an, als ob Männer demnächst wie Blumenbeete durch die Gegend laufen, von Kopf bis Fuß.
Naja, dich freut das. Also mich nicht so ganz. Ich finde, das hört sich echt erstmal erschreckend krass bunt an. Aber ich habe erfahren, wir Männer, wir sollten maximal nur einen Print pro Outfit tragen. Also nur maximal mit einer Sache rumlaufen, wo eben ein aufgedrucktes Blumenmuster ist, damit wir eben nicht so ausschauen wie eine wandelnde Palme. Ja, und man kann auch nicht alles zu jeder Gelegenheit tragen. Also ein Hawaii-Hemd auf der Arbeit geht auf keinen Fall. Wer zum Beispiel eine Krawatte tragen muss im Büro, der könnte vielleicht aber dann so eine Krawatte mit einem kleinen, feinen Blumenmuster tragen. Oder auf dem Hemd lässt sich das auch gut tragen unterm Sakko, habe ich gehört. Ja,
kann mir das auch ganz gut an dir vorstellen. Was sagst du? Bist du dabei beim Flower Power Revival?
Ich bin da doch sehr zurückhaltend. Kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Aber Torlife Gries Neger hat dann doch versucht, mir nochmal Mut zu machen.
Wer wagt, der gewinnt. Also das Ding ist, glaube ich, man muss es, glaube ich, einmal versuchen und dann vielleicht auch mit dem Liberty Prince, diese ganz kleinen Blumenmuster sind, glaube ich, und die sind dann auch schwächer von den Farben her. Damit kann man vielleicht anfangen und dann sich langsam nach vorne in den Urlaub arbeiten, wenn man dann am Strand irgendwo ist. Da kann man dann ja schon das Experimentierfeld erweitern.
Ja, da ich aber nicht der Strandtyp bin, zum Glück, ja, die Blumenhemden, Hawaii-Hemden, die werden an mir vorbeiziehen. Aber so ein Blumenmuster auf den Schuhen, das könnte ich mir vielleicht schon vorstellen oder auf anderen Accessoires, denn diese ganze Blumenwelle, die schwappt auch gerade rüber.
Ich habe sie zum Beispiel jetzt auf Skateboards schon mal gesehen. Das ist gerade junge Streetwear-Labels benutzen das oft und da sind definitiv auch Gegenstände, also Kopfhörer oder Skateboards, sind da, es wird alles jetzt gemustert.
Ja, also für jeden Geschmack wird wohl irgendetwas mit Blumen dabei sein.
Absolut. Also Pflanzen kann man nicht nur pflanzen, Pflanzen kann man auch anziehen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Neil, für die Blumentrends 2015 in der Mode.
Bitte.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kaum spricht man mal knapp 2 Stunden lang vom Pflanzen und vom Gemüsesäen. Kaum kann man nicht genug kriegen von dem ganzen Zeug. Und jetzt kommt der Neil auch noch um die Ecke mit einem neuen Tipp, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Du pflanzt Sprossen, hast du gesagt.
Ja, Sprossen pflanzen, ganz einfach, kann jeder. Braucht man keinen Balkon für.
Ja, erzähl mal.
Ja,
also, der kurze Quick-Tipp am Ende dieser Redaktionskonferenz.
Also ganz, ganz fix erklärt, irgendein leeres Marmeladenglas nehmen, einmal schön auswaschen und dann gibt es ja diese Saatmischung, weiß ich, mit Radieschen, Mungobohnen, pikante Mischung. Kann man sich ja im Drogeriemarkt kaufen, kein Ding. Die werden dann über Nacht einmal in Wasser eingeweicht, dann Wasser abkippen. In diesem Marmeladenglas, wo man oben in dem Deckel so Löcherchen reingemacht hat. Mhm. Denn da muss man nämlich dann das Glas dann irgendwann so auf die Fensterbank setzen. Und ja, nach ein paar Tagen wachsen da wunderschön leckere, pikante, saftige Sprossen, die man sich in Salat tun kann oder aufs Brot. Ja, das war jetzt die Kurzform. So.
Hervorragend. Nail al-Saidi pflanzt Sprossen. Ich werde mich weiterhin an meine Hänge-Erdbeeren wenden und aber auch mal die Puffbohnen ausprobieren, von denen wir vorhin schon viel gehört haben. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Jetzt dürfen wir uns alle noch viel, viel mehr auf den Sommer freuen als vorher. Viel Spaß beim Gärtnern auf jeden Fall und beim Sehen und beim Pflanzen. Ich wünsche einen guten Abend. Bin Karline Thüroff und bin raus. Bis morgen. Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.